Kaffee kochen, Schuhe binden, Notizen schreiben, den Redaktionshund streicheln. Für das alles brauche ich meine Hände. Ich benutze sie ja quasi so selbstverständlich, dass mir gar nicht auffällt, wie wichtig sie im Alltag für mich sind. Zum Beispiel beim Einkaufen. In der einen Hand halte ich den Einkaufskorb, mit der anderen greife ich nach meinem Lieblingsgemüse und den Nudeln. Ja, aber für viele Menschen, die keine zwei Hände haben, geht es alles nicht so einfach. Wer zum Beispiel durch einen Unfall oder eine Krankheit eine Hand verliert, verliert auch erstmal ein Stück Selbstständigkeit. Eine Prothese kann diesen Menschen helfen, wieder unabhängiger zu werden. Dieses Mal geht es im Forschungsquartett um eine neue Form der Handprothese, und zwar eine, die mit Ultraschall funktioniert. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.
Heute werfen wir einen Blick in die Zukunft der Biomedizin und stellen euch das SOMA-Projekt vor. In dem EU-Projekt arbeiten Forschende des Fraunhofer Instituts für Biomedizinische Technik IBMT im saarländischen Sulzbach an der Ultraschalltechnologie für Handprothesen. Mit meiner Kollegin Clara Cemmler spreche ich darüber, wie diese Prothesen funktionieren sollen und welche Vorteile diese neue Technologie hat. Hallo Clara.
Hi.
Wenn ich das Wort Ultraschallprothese höre, kann ich mir noch nicht so viel darunter vorstellen. Grundsätzlich wird in der Medizin ja viel mit Ultraschall gearbeitet. Ich war vor kurzem auch beim Zahnarzt und da verwenden sie auch für die professionelle Zahnreinigung Ultraschall. Finde ich auch mega spannend. Um zu verstehen, wovon wir jetzt hier eigentlich reden, klär uns nochmal am Anfang bitte auf über die Basics. Welche Prothesenarten gibt es denn eigentlich aktuell schon?
Also beim SOMA-Projekt geht es ja eigentlich nur um Handprothesen. Insgesamt gibt es natürlich viele verschiedene Arten von Prothesen. Aber bei den Händen gibt es zuallererst die Habitusprothese. Im Grunde ist das eine Plastikhand, die nicht funktionslos ist, aber vor allem das Körperbild wiederherstellen soll. Für Menschen, die ihre Hand ganz plötzlich zum Beispiel durch einen Unfall verloren haben, kann das ja erstmal sehr gruselig und traurig sein, sich selber da so ohne die Hand zu sehen.
Ja, die Vorstellung finde ich schon. Ja, du sagst gruselig, auch etwas ungewohnt, das ist, glaube ich, ganz klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Körperhaltung ja sich verändert, vielleicht auch so ein bisschen darunter leidet, wenn die Hand oder der Unterarm fehlt.
Ja, das ist auch voll ein Punkt. Da kann die passive Prothese, so wie man die auch nennt, auch vorbeugen.
So, und wie du jetzt eingeleitet hast, nehme ich an, es gibt dann auch Handprothesen, die noch mehr Funktionen erfüllen.
Genau. Wenn die Betroffenen eine Handprothese haben wollen, die ein bisschen mehr kann, dann können sie zwischen einer myoelektrischen und einer mechanischen Prothese wählen. Die mechanische Prothese wird auch Eigenkraftprothese genannt und funktioniert dann eben durch eigene Kraft. Also in der Prothese sind Zugsysteme verbaut, die die Kraft aus dem Oberarm oder der Schulter in die Prothese umsetzen, sodass sie sich dann bewegt. Die myoelektrische Prothese funktioniert ein bisschen so ähnlich, nur durch eine andere Methode. Sie liest die elektrischen Impulse aus den Muskeln, die dann im Arm noch verblieben sind, und übersetzt das dann in Bewegung. Also, wenn man seinen Unterarm verliert, dann bleiben ja immer noch Reste der Muskeln übrig und die kann man dann immer noch ansteuern.
Das klingt jetzt relativ einfach, wenn du es so beschreibst, aber schon nach Verletzungen ohne Amputation, also zum Beispiel ein Kreuzbandriss, Bandscheibenvorfälle oder so ähnlich, müssen Menschen ja oft super, super lange Physiotherapie machen, bis sie wieder auf dem Damm sind und ihre Gliedmaßen wieder, ja, wie gewohnt benutzen können.
Ja, da hast du recht. Und um so eine myoelektrische Prothese zu bedienen, müssen die betroffenen Menschen auch ganz schön viel trainieren, weil die Prothese ja leider nicht genau so wie ein Arm funktioniert. Die Personen müssen erstmal neu lernen, die Prothese zu bedienen und sich merken, was verschiedene Muskelimpulse mit der Prothese machen.
Okay, und das SOMA-Projekt, das erforscht jetzt also Ultraschall als eine Methode, um Prothesen zu bedienen. Worum geht es denn da genau in dem Projekt?
Also das SOMA-Projekt ist ein EU-Projekt, an dem mehrere wissenschaftliche Institutionen teilnehmen. SOMA bedeutet übrigens Ultrasound Peripheral Interface and in vitro model of human somatosensory system and muscles for motor decoding and restoration of somatic sensations in amputees.
Wow, verpackt in vier Buchstaben.
Das bedeutet heruntergebrochen eigentlich einfach nur, dass Menschen, die ihre Gliedmaßen durch Amputation verloren haben, die Funktion dieser Gliedmaßen zurückbekommen sollen. Und das mit Prothesen, die eben mit Ultraschall funktionieren. Ich habe dazu mit Dr. Marc Fournel vom Fraunhofer IBMT gesprochen, also dem Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik. Marc Fournel ist Physiker und leitet die Entwicklung dieses Ultraschallsystems.
Ich arbeite seit ca. 18 Jahren am Fraunhofer IBMT in der Abteilung Ultraschall. Seit ein paar Jahren leite ich hier die Gruppe Sensorik und Aktorik, die sich mit der Entwicklung von Ultraschallwandlern befasst. Und in dem Projekt, um das es heute geht, das EU-Projekt SOMA, leite ich ein Arbeitspaket, in dem es eben um die Entwicklung eines Ultraschallsystems für die Muskelbewegungserkennung geht.
Und wie funktioniert jetzt dieses Ultraschallsystem? Also Ultraschalluntersuchung kenne ich aus der Medizin. Ich habe es am Anfang schon ein bisschen angedeutet.
Ja, genau. Ultraschall an sich kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Echo. Wenn man in den Bergen ist und ruft, wird der Schall ja auch von den Hängen so zurückgeworfen. Und ähnlich ist das auch im Körper.
Das Ultraschallsystem, was wir in dem Projekt entwickelt haben, funktioniert im Prinzip so wie jedes andere Ultraschallsystem, was für die Bildgebung herangezogen wird. Also vom Prinzip ist es so, dass wir Ultraschallwandler haben, welche Schallwellen aussenden, nachdem sie mit einer Spannung angeregt werden. Diese Schallwellen propagieren durch das Gewebe und werden an bestimmten Grenzschichten zwischen Gewebeschichten reflektiert. Die dann zurücklaufenden Schallwellen werden vom System wieder aufgenommen und werden weiterverarbeitet. Normalerweise in Systemen, die man vom Arzt kennt, werden diese Signale so verarbeitet, um daraus ein Bild zu erzeugen, also ein Querschnittsbild, beispielsweise in der Pränataldiagnostik. In unserem Fall wollen wir eben keine Bilder daraus erzeugen, sondern wir wollen Informationen über die Muskeln und die Art, wie sie sich bewegen, rekonstruieren.
Dr. Fournel spricht da von Pränataldiagnostik, also im Grunde eine Vorsorgeuntersuchung, bei der der Bauch einer schwangeren Person durchleuchtet wird, um zu schauen, wie es dem Baby geht.
Ja, ganz genau. Ich habe Dr. Fournel dann gefragt, was sie dann mit dieser Information machen, also mit den Informationen, die sie aus den Ultraschallsignalen ablesen.
Der erste Schritt ist überhaupt erstmal Ultraschallsignale zu erzeugen. Der zweite Schritt ist dann eben die Physik, das Signal, die Schallwelle bewegt sich im Körper, wird reflektiert. Der dritte Schritt ist, aus der Schallwelle wird wieder ein Spannungssignal generiert. Der vierte Schritt ist dann eben, dass dieses Spannungssignal in der Elektronik digitalisiert wird. Dann läuft darauf eine ziemlich komplexe Algorithmik. Das sind Verfahren, die unsere Projektpartner vom Imperial College London entwickelt haben. Und das sind KI-Verfahren, wo eben aus Signalmustern, die an verschiedenen Sensoren aufgenommen werden, auf typische Bewegungsmuster von Muskelgruppen geschlossen wird. Das sind KI-Verfahren, die müssen erstmal trainiert werden. Aber prinzipiell kann nach erfolgreichem Training aus einer Gesamtheit aus Ultraschallsignalen von verschiedenen Sensoren auf typische Muskelbewegungen der Hand geschlossen werden. Und diese Information würde dann in einem späteren Schritt an eine Prothese gesendet werden, um die beabsichtigte Bewegung der Hand oder der Finger dann auch tatsächlich auszuführen.
Also mit Ultraschall kann also gemessen werden, wie sich die Muskeln im Armstumpf bewegen. Und was ist jetzt an Prothesen, die mit Ultraschall gesteuert werden, jetzt besser als an den myoelektrischen Prothesen? Also warum braucht es diese neue Technologie?
Das erklärt Marc Fournel so.
Ist es so, dass in der Vergangenheit oder vor allem ja noch nicht in kommerziellen Systemen, aber in der Forschungslandschaft eben sehr viel mit Oberflächen-EMG, also Oberflächen-Elektromyographie gearbeitet wurde. Dort werden Elektroden auf der Haut platziert und mit diesen Elektroden können Signale von einzelnen Muskelgruppen erkannt werden, um dann eben auch aus diesen Signalen die Information zu rekonstruieren, welche Bewegung angedacht ist. Dieses Oberflächen-EMG hat verschiedene Nachteile. Zum einen ist eben die Eindringtiefe ein wenig limitiert. Man hat aber vor allem keine gute Auflösung. Das heißt, man kann nicht wirklich aus einem Signal rekonstruieren, woher es kommt. Das kann man sich vielleicht, wenn die Analogie erlaubt ist, so vorstellen, bei Donner und Blitz. Der Blitz bewegt sich so schnell mit Lichtgeschwindigkeit, man weiß jetzt nicht, wo die Wolke ist, wenn man sie nicht sieht. Beim Donner ist es so, man weiß 300 Meter pro Sekunde, dann kann man eben ausrechnen, wie weit die Quelle weg ist. Und genauso ist es auch bei den Signalen, die man mit Ultraschall dann aufnimmt. Das sind Laufzeitsignale. Wir kennen die Laufzeit im Gewebe und können eben aus der Laufzeit wissen, wie weit die Struktur der Muskel ist, an der das Signal reflektiert wird. Und das können wir eben, also diese Laufzeitinformation, diese Entfernungsinformation, können wir mit Oberflächen-EMG nicht so genau erfassen.
Also im Grunde ist so ein ultraschallbasiertes System einfach viel genauer und präziser als Systeme, die mit elektrischen Impulsen funktionieren. Die Ultraschalltechnik für Handprothesen wird aber mit dem SOMA-Projekt gerade eben erst erforscht.
Die WissenschaftlerInnen arbeiten jetzt aber nicht nur an dieser Ultraschallmethodik, richtig? Dr. Fonell hat vorhin ja auch erzählt, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um die Bedeutung von Muskelbewegungen zu erkennen.
Ja, Sarah, jetzt wird's interessant. Man hört ja inzwischen von allen Ecken und Enden von KI. Und auch beim SOMA-Projekt ist KI im Spiel. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es viel Training erfordert, bis Menschen mit Amputationen die myoelektrischen Prothesen richtig benutzen können. Also die NutzerInnen müssen lernen, wie die Prothese ihre Muskelbewegungen interpretiert und sich das dann merken. Bei den Prothesen, die im SOMA-Projekt entwickelt werden, ist das anders. Da übernimmt die KI das Lernen.
Der Proband muss nicht trainiert werden. Der Proband muss die KI trainieren. Das heißt, so lief das auch in dieser Vorstudie. Ich habe es auch selbst mal gemacht als Proband, war dann bei den Kollegen in London, hat mir unser Armband angezogen und dann wurde mir gesagt, ja, jetzt spreiz 5-mal die Finger hintereinander und jetzt ball die Faust und jetzt beweg die Hand nach oben unten und jetzt dreh das Handgelenk. Und das musste ich dann ein paar Mal, durchführen. Die Trainingsphase hat, ich würde sagen, vielleicht 1-2 Minuten gedauert und dann waren die Muster hinterlegt quasi in dem Verfahren.
Also nur 1-2 Minuten Training statt mehrere Stunden, Wochen oder Monate. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gibt es aber aktuell noch keine fertige Prothese, richtig?
Genau. Gerade ist das Projekt auf dem Stand, dass praktisch der Beweis erbracht wurde, dass die Ultraschalltechnologie für Prothesen funktioniert. Das war auch der erste Schritt. Das nennt man Proof of Concept.
Also was wir bisher erreicht haben, ist, wir haben in einer ersten Version ein Armband aufgebaut. Man kann sich das wirklich wie so ein Sportarmband vorstellen. Sieht ein bisschen anders aus. Da kommen lauter Kabel raus und diese ganzen Kabel kommen dann an eine kleine Box. Und dort werden die Signale aufgenommen und wie gesagt, die Kollegen haben Verfahren entwickelt, mit denen man die Muskelbewegung erkennen kann. Das ist das, was wir bisher gemacht haben. Das Ganze, das sieht halt, ich will nicht sagen nach Bastler, es sieht nach Labor aus. Das war die erste Version davon und wir haben jetzt in den letzten Monaten an einer zweiten Version gearbeitet. Das sieht dann schon wie ein schickes Armband aus. Das ist dann viel flacher, vielleicht nur noch so 6-8 Millimeter hoch, mit so einzelnen Gliedern, die grob aussehen wie ja, die Glieder einer Uhr. Das Ganze ist dann eben so, dass es sich auch viel besser in den Stumpf einer Prothese integrieren lassen würde. Und diesen zweiten Prototypen machen wir jetzt gerade fertig, übergeben den dann auch zeitnah an die Kollegen vom Imperial College. Und dann geht es eben darum, das auch wirklich in einen Prothesenstumpf irgendwann zu integrieren. Wenn jetzt die zweite Version unseres Sensorarmbands dort verfügbar ist, wird das Ganze schon mit einer Prothese kombiniert. Das heißt, der Proband bekommt das Sensorarmband angezogen. Neben ihm steht dann die Prothese auf dem Tisch, die ist über den PC mit dem Armband und der Logik hinten dran verbunden. Und der Patient vollführt, oder der Proband im Fall eher, vollführt eine Bewegung, ballt die Faust. Und dann sieht man den Erfolg natürlich daran, dass die Prothese, die nebendran steht, auch die Faust ballt. Und dann bewegt der Proband die Hand, spreizt die Finger und die Prothese sollte das dann auch machen.
Na gut, also bald soll das Armband dann mit einer Prothese verknüpft werden. Aber was ich mich jetzt die ganze Zeit schon gefragt habe, wenn man jetzt eigentlich keine Hand mehr hat, dann kann man die doch ja eigentlich nicht ballen. Also kann man mit der ja eigentlich nichts mehr trainieren, weil da ist ja keine Hand mehr da, richtig?
Ja, mich hat das auch überrascht und ich habe das Dr. Fonell auch gefragt. Aber wenn du deine Hand verlierst, sind im Gehirn noch die Signalpfade gespeichert. Also wenn ein Mensch dann denkt, Faust ballen, dann werden die entsprechenden Muskeln im Unterarm noch aktiviert, obwohl die Hand gar nicht mehr da ist. Aber wie du gehört hast, werden die Tests gerade noch an Personen mit Händen durchgeführt. Ich habe mich da schon gefragt, ob hier das Feedback und die Meinung von Betroffenen mit Amputationen beachtet wird. Schließlich soll die Prothese am Ende vor allem den Betroffenen helfen.
Die Partner, die dieses Projekt ins Leben gerufen haben, das ist die Uni in Rom, hat wirklich über viele Jahre Erfahrung im Bereich der Prothetik. Wie gesagt, wir sind als Technologiepartner hinzugezogen worden, aber die Kollegen aus Rom sind wirklich die Anwendungspartner und die arbeiten auch schon lange mit Prothesenherstellern zusammen. Die haben auch schon früher wirklich Studien gemacht mit Probanden. Also im Konsortium ist auf jeden Fall die betroffenen Perspektive vorhanden, nicht bei uns, wie gesagt, reine Technologiepartner sind, aber jetzt gerade bei den Prothesenherstellern und eben auch bei den medizinischen Anwendungspartnern, da ist schon sehr klar, was jetzt die Bedürfnisse von Probanden sind oder von Patienten sind, weil einfach da schon langjährige Kooperationen und einfach viel Erfahrung besteht.
Ich glaube, zum Thema Betroffenenperspektive in der Medizin kann man noch sehr viel sagen. Aber mir ist im Gespräch mit Dr. Fonell schon klar geworden, wie sehr die Alltagstauglichkeit eine Rolle spielt bei der Entwicklung der Ultraschalltechnologie.
Die Schwierigkeit ist wirklich die Intelligenz und dass das Ganze zuverlässig funktioniert. Weil es bringt einem Patienten ja auch nichts, wenn er natürlich einen wunderbaren neuen hochintelligenten prothetischen Arm hat, der in 85% der Fälle eine Bewegung richtig erkennt, aber in den anderen 15% irgendwelche Bewegungen ausführt. Und dann sind es Sachen, die Alltagstauglichkeit, also die Prothese anzuziehen, dass das System, dass die Sensorik jeden Tag, nachdem man die Prothese anzieht, wieder die Signale richtig erkennt. Ich habe eben gesagt, das Ganze basiert auf KI-Verfahren, wo die Algorithmen mit Signalen trainiert werden und diese Signale müssen nachher wieder erkannt werden. Das Ganze basiert eben auf Mustererkennung. Und das heißt, wenn jetzt die Prothese an einem Tag ein bisschen anders angezogen wird, die Sensoren ein bisschen anders anliegen, vielleicht der Patient auf dem Arm gelegen hat und der Arm vielleicht ein bisschen geschwollen ist oder der Arm stumpf, dadurch die Position der Sensoren ein bisschen verschoben werden. Also dann würden die Signale anders aussehen und unter Umständen würde eben der Algorithmus die nicht so gut erkennen. Also ich fantasiere jetzt, ich weiß nicht, ob es so ist, aber auf jeden Fall, was ich damit sagen will, die Schwierigkeit liegt in der Robustheit der Verfahren, der Algorithmik. Das Ganze muss funktionieren, es muss unter verschiedenen Randbedingungen funktionieren und es muss auch bequem sein, weil ich denke, auch die tollste, intelligente Prothese wird nicht akzeptiert, wenn sie unbequem ist, wenn der Nutzer jeden Morgen erstmal eine Viertelstunde braucht, um es einzurichten.
Zu dieser Alltagstauglichkeit gehört aber auch noch ein anderer Aspekt, über den wir bisher noch gar nicht gesprochen haben, die Bidirektionalität.
Also allein vom Wort würde ich jetzt sagen, irgendwas, was in zwei Richtungen geht.
Genau, so kann man das circa übersetzen. Es ist ja so, dass wenn du jetzt deinen Tisch anfasst, an dem du gerade sitzt, oder dein Mikro bewegen willst, dann bekommst du ja von deiner Hand direkt Feedback über die Textur, über die Temperatur oder auch, wie fest du das Mikro jetzt gerade anfasst.
Also da geht es jetzt quasi darum, dass die Prothese den NutzerInnen das zurückmeldet. Das ist ja super irre, wie genau macht man das? Weil das ist ja keine Haut in dem Sinne, über die das ja geht, ne?
Genau. Aktuell gibt es die Technologie noch nicht, aber daran wird schon gearbeitet.
Im Moment geht es ja erstmal darum, der Prothese zu sagen, welche Bewegung sie ausführen soll. Auf der anderen Seite, wenn eine Prothese eine Bewegung ausführt, ohne irgendwelches Feedback, dann kann auch was schiefgehen. Beispielsweise eine Prothese greift nach einem Glas und hat kein Feedback, wie hoch der Druck auf das Glas ist. Sie greift einfach und drückt immer fest dazu. Irgendwann wird das Glas zerspringen. Wie sich eine Oberfläche anfühlt, ob ein hoher Druck jetzt auf den Fingern lastet, ob etwas heiß oder kalt ist, diese Information kann ausgelesen werden durch Sensoren. Das ist in solchen intelligenten Prothesen möglich. Aber irgendwie muss diese Information ja auch wieder an den Menschen kommuniziert werden. Und da muss man eben auch nochmal die Schnittstelle zu den Nerven schaffen, zum Nervensystem, um eben dieses Feedback, was die Sensorik der Prothese erfassen kann, nochmal den Menschen zu vermitteln. Das heißt, dort gäbe es dann die Möglichkeit, beispielsweise mit Stimulationselektroden die Signale an Nerven zu übermitteln. Die Idee wäre dann, oder das, was im Moment auch untersucht wird, das dann wirklich am Arm zu machen. Dort ist eben dann der Gedanke, dass dann Elektroden am Unterarm an Nerven eingepflanzt werden, mit denen dann die Signale von der Sensorik in den Prothesen wieder an den Nerv übermittelt werden, sodass der Mensch eben weiß, Vorsicht, hier fasse ich etwas Heißes an, etwas Spitzes, etwas Kaltes, hier ist sehr viel Druck gerade, der von der Prothese aufgebaut wird, der ist Widerstand. Also eben das, was alles jetzt der Mensch fühlt.
An diesem Rückweg zum Gehirn arbeitet auch das Fraunhofer IBMT, aber weil das nicht mehr zum Ultraschall gehört, ist das nicht in Dr. von Nels Aufgabenbereich.
Ich finde, das klingt alles zusammen wirklich wie die Simulation von einer echten Hand, bei der man einfach mit seinem Gehirn die Prothese ansteuern kann und die genau das macht, was man dann will. Und ja, dann fühlt man quasi auch noch Hitze, Kälte, Druck, Stärke mit der Prothese. Ich finde das schon sehr beeindruckend. Alles in einem, quasi ein Ersatz einer richtigen Hand aus Fleisch und Blut.
Da kann ich mich nur anschließen. Ich finde das auch unglaublich faszinierend. Also Teile von dem, was Dr. von Nels jetzt erzählt hat, gibt es ja so noch gar nicht. Aber er sagt ja selbst, technisch ist das eigentlich möglich und auch sehr vorstellbar. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was da jetzt noch kommt.
Hat Dr. von Nels etwas dazu gesagt, wann das alles auf den Markt kommt, wann sie fertig sind?
Also das ist jetzt zwar nicht genau sein Aufgabengebiet, aber ich habe es ihn natürlich trotzdem gefragt. Und er meinte, da würden noch einige Jahre ins Land ziehen. Interessanterweise liegt es aber nicht so sehr an dem technischen Aspekt und der Entwicklung, sondern an der Bürokratie, die da noch ansteht, damit eine neue Prothese zugelassen werden kann.
Stimmt, über den Aspekt haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Wahrscheinlich super viele Tests, die gemacht werden müssen, damit in Studien nachgewiesen werden kann, dass die Ultraschallprothese auch eben das tut, was sie soll, ne?
Ja, das kann schon mehr als 5 Jahre dauern insgesamt. Ich bin auch gespannt, was die Hersteller dann daraus machen, also wie die Prothese dann irgendwann aussehen wird. Und vor allem interessiert mich, was die Krankenkassen sagen.
Du meinst, ob sie die Prothese bezahlen?
Ja. Oft ist es ja so, dass von der Krankenkasse nur das übernommen wird, was als nötig erachtet wird. Und was das jetzt im individuellen Fall bedeutet, darüber streiten sich halt oft die Krankenkasse und die Betroffenen. Man kann sich ja vorstellen, wie unklar da die Grenzen sind, was jetzt nötig ist und was nicht.
Das stimmt. Wir dürfen also gespannt sein, wie es mit dem SOMA-Projekt weitergeht und was es für Menschen mit Amputationen dann hoffentlich für Erleichterungen mit sich bringt. Über alle technischen Details hat meine Kollegin Clara Czemmler mit Dr. Marc von Nels vom Fraunhofer Institut für Biomedizinische Technik IBMT gesprochen. Er leitet im SOMA-Projekt die Entwicklung der Ultraschallsensorik für Muskelbewegungserkennung. Clara, dir vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Recherche.
Danke dir, sehr gerne.
Und damit endet diese Folge vom Forschungsquartett. Neue Folgen, die findet ihr jeden Donnerstag auf unserer Website detektor.fm oder in der Detektor.fm-App. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Apple Podcasts oder in den Podcast-Apps eurer Wahl hören. An dieser Stelle bedanke ich mich wie immer bei meinen beiden Kolleginnen Clara Czemmler und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.